Die Ferienzeit rückt näher und wir alle wollen uns dringend erholen. Und ich habe mich gefragt, ob das schon immer so war oder was die Menschen eigentlich zur Erholung gemacht haben, als es noch keinen gesetzlichen Urlaub gab, aber dafür ganz viele Wallfahrten und Pilgerreisen. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir tauchen heute in ein sehr spezielles Kapitel der europäischen Geschichte ein. Wir reden über Pilgerreisen, Wallfahrten und ihre Bedeutung und das vom Mittelalter bis heute. Der Experte dafür ist Kilian Harrer, der am Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz forscht. Hallo, Herr Harrer.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Harrer, wir haben uns verabredet, um über Urlaub, aber vor allem auch über Wallfahrten zu reden. Und die erste Frage muss natürlich sein, seit wann machen denn Menschen eigentlich Urlaub?
Ja, ich würde sagen, eigentlich erst im strengen Sinne seit dem 19. Jahrhundert. Denn davor gibt es nicht diese Unterscheidung zwischen dem Arbeitsjahr und dann Urlaubsphasen, so wie wir sie heute im modernen Sozialstaat kennen. Und es gibt natürlich auch vor dem 19. Jahrhundert keinen Massentourismus. Aber natürlich sind Menschen auch schon vorher gereist.
Was haben denn die Menschen vorher gemacht?
Ja, sie sind vorher eben auch schon gereist, auf verschiedene Arten und Weisen. Also Eliten in der frühen Neuzeit, zum Beispiel in der Grand Tour. Das war so eine Art Bildungsreise für junge Adlige quer durch Europa. Und Wallfahrten waren eben auch eine Form des Reisens seit der Antike und eben eine Form, die auch schon vor der modernen Zeit des Massentourismus von sehr breiten Bevölkerungsschichten praktiziert wurde. Aber unsere Vorstellung von Urlaub ist doch, würde ich sagen, vorwiegend säkular geprägt und insofern deckt sie sich nicht ganz mit der Wallfahrt.
Säkular heißt halt, dass es nichts mit dem Glauben zu tun hat, während Wallfahrten und Pilgern ja auch was mit Glauben mit Glauben zu tun hat.
Genau, ja.
Warum hat man das gemacht?
Ja, also da gibt es ganz verschiedene spirituelle und religiöse Gründe. Also es gibt in manchen Religionen ja auch eine Verpflichtung auf Wallfahrt, also im antiken Judentum vor der Zerstörung des Zweiten Tempels zum Beispiel gab es eigentlich die Pflicht, dreimal im Jahr nach Jerusalem zum Tempel zu pilgern. Im Islam gibt es die Hajj, die für die meisten Muslime Pflicht ist, einmal im Leben zumindest zu unternehmen.
Nach Mekka zu gehen.
Genau, und das hat also teilweise etwas mit religiösen Normen zu tun und teilweise etwas aber auch mit individuellen Bedürfnissen nach Heilung, nach Gnade im weitesten Sinne, spirituellem Trost und eben der Hoffnung auf an einem besonderen Ort etwas Spezielles, Religiöses, eine göttliche Präsenz zum Beispiel zu erfahren, die man vielleicht zu Hause in der Dorfkirche so nicht erfahren oder erleben kann.
Gibt es das in allen Religionen, dass man nach bestimmten Kalenderereignissen irgendwo hinfährt, um gemeinsam zu beten, gemeinsam nach Erlösung zu suchen? Oder ist es was speziell christlich-jüdisches oder islamisches? Also hat es was mit diesen monotheistischen Religionen zu tun, wo man an einen Gott glaubt?
Nein, das gibt es auch in anderen Religionen, zum Beispiel in Südasien, aber auch in japanischen Religionen gibt es diese Vorstellung von heiligen Orten und eben, dass es im weitesten Sinne angemessen und religiös wertvoll ist, dorthin zu pilgern. Es gibt umgekehrt natürlich auch Teile des Christentums, die Idee von Wallfahrt oder Pilgern ablehnen oder abgelehnt haben, zum Beispiel strenge Formen des Protestantismus in der frühen Neuzeit, die das bewusst tabuisiert haben, weil das für sie Aberglaube und dass das quasi eine Art von Idolatrie war, ja, also dass man die Heiligen nicht so verehren soll.
Das hatte im Protestantismus ja ganz zentral auch damit zu tun, dass der sich ja gegründet hat, um dem Ablasshandel entgegenzuwirken. Und Pilgern war ja auch immer eine Form von Suche nach Ablass, nach Sündenvergebung.
Genau, das konnte man eben, man konnte Ablässe auf ganz verschiedene Art und Weise erlangen, aber es waren, Wallfahrtsorte waren oft durch besonders weitreichende Möglichkeiten, Ablass zu erlangen, tatsächlich ausgezeichnet.
Wo ist man denn hingepilgert, wenn man sich auf eine Wallfahrt aufgemacht hat?
Wenn wir jetzt mal uns auf das christliche Europa beschränken, dann gibt es da ganz verschiedene Ziele und Arten von Wallfahrtsorten tatsächlich. Denn auf der einen Seite gibt es natürlich die großen, berühmten, also Rom, Santiago de Compostela in Spanien, auch Jerusalem natürlich. Und es gibt berühmte Wallfahrtsorte im orthodoxen Christentum, wie zum Beispiel Kiew und Klöster in verschiedenen Gegenden. Und dann gibt es aber auch eigentlich, oder gab es früher vor allem sehr viele kleinere und regional bekannte Wallfahrtsorte, die vielleicht nur von einer Handvoll Pfarreien im Jahr mal angesteuert wurden als jährlichen Wallfahrtstermin und die auch nicht weit weg waren, die man also, wo man die Wallfahrt in einem Tag quasi erledigen konnte.
Das heißt, eigentlich konnte jeder oder jede in irgendeiner Form eine Wallfahrt machen. Also diejenigen, die viel Zeit hatten und viel Geld, die sind nach Jerusalem gepilgert und diejenigen oder nach Rom und die anderen haben sich mit Kevela begnügt oder mit Trier oder mit anderen Wallfahrtsorten, die in der Nähe waren.
Genau, das kann man so sagen. Also es gab eine sehr große Spannbreite der Optionen, wenn man so will. Ja.
Was findet man denn an Wallfahrtsorten?
Also in der Regel findet man dort etwas, was man in der Wissenschaft manchmal als Kultobjekte bezeichnet. Das sind also oft Reliquien, wie zum Beispiel in Trier, da ist es der Heilige Rock, also eine Gewandreliquie, die von der gesagt wird, dass Jesus sie bei der Kreuzigung getragen haben soll. Oder auch in Rom gibt es natürlich auch sehr viele Reliquien. Und dann gibt es andere Wallfahrtsorte, die meistens eher zu tun haben mit Marienbildern, wundertätigen Marienbildern oder Marienerscheinungen. Da ist natürlich Lourdes in der Moderne ganz, ganz bekannt.
Eine Reliquie ist ein Überbleibsel, ein Knochen oder ein Gegenstand, mit dem eine heilige Person oder Jesus selbst in Berührung gekommen sein soll, die vor allem im Mittelalter lebhaft gehandelt worden sind. Und je mehr Reliquien man hatte, desto besser und desto angesehener war eine Gemeinde und auch eben ein Wallfahrtsort.
Im Grunde genommen brauchte es immer eine Reliquie für jeden Altar, aber es gab eben bestimmte mit einem besonderen Wert oder einer besonderen Erzählung dahinter und eben nicht zuletzt auch spielten Wunder oft die zentrale Rolle in diesen Erzählungen. Da würde ich vor allem hervorheben, dass im späteren Mittelalter, so ab dem 13. und dann vor allem 14. Jahrhundert, sehr stark sich die Wallfahrt in der Nähe entwickelt, also dass man nicht mehr so stark nur die Fernziele hat und dass man dann dementsprechend auch öfters in einer Prozession als Gruppe wallfahrtet, also zum Beispiel als Bruderschaft, als Pfarrei einen oder vielleicht zwei Tage zu einem relativ nahegelegenen Ziel. Und das kommt tatsächlich schon im Mittelalter auf und verstärkt sich dann in der katholischen Welt noch weiter in der frühen Neuzeit.
Welche Funktionen hat denn das Pilgern oder das Wallfahrten über den Glauben hinaus in der Vergangenheit gehabt und heute?
Es hatte immer schon, denke ich, identitätsstiftende Funktionen im weitesten Sinne. Also für Gemeinschaften wie eben diese Bruderschaften und Pfarreien, die ich erwähnt hatte. Und das passiert natürlich auf einem gemeinsamen Glauben oder einer Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Aber da geht es sicherlich auch um sozialen Zusammenhalt, um einfach ein kollektives Erlebnis. Und das muss sich nicht direkt oder super explizit auf Glaubensinhalte beschränken oder konzentrieren. Und dann gibt es natürlich auch politische Aspekte, also Abgrenzung und auch, kann man sagen, teilweise Instrumentalisierung, dass also im frühneuzeitlichen Zeitalter der Konfessionskirchen und dann auch der konfessionell definierten Staaten Wallfahrten dann auf der katholischen Seite als Abgrenzungsritual auch propagiert wurden und bewusst inszeniert wurden, um zu zeigen, da ist man wieder eben bei dem Pomp, ja, dass man zeigt, wir haben Spektakel, wir sind eine... Bei uns gibt's Weihrauch und wir besetzen den Raum, den öffentlichen Raum und zeigen uns als konfessionelle Gruppe.
Wir haben noch über eine Form des Pilgerns nicht gesprochen, die aber zumindest im Mittelalter ja super entscheidend war. Das waren die Kreuzzüge. Das war so eine Art bewaffnetes Pilgern nach Jerusalem, oder?
Genau, das ist, kann man auch so sagen, dass die Kreuzfahrer im Grunde genommen auch an diesem Pilgergedanken oder von diesem Pilgergedanken gezehrt haben. Und das ist, würde ich sagen, auch wieder so eine Überschneidungszone. Aber es konnte sich natürlich berufen auf die Idee einer Art Wallfahrt und auch sekundär sozusagen auf die Idee, dass man die heiligen Stätten zugänglich macht für andere Pilgernde dann.
Hat denn Pilgern und Wallfahrten immer noch mehrere zweite, dritte, vierte Gedanken oder Ziele gehabt?
Ich denke schon. Also man kann unterscheiden zum Beispiel zwischen den sozialen Normen und vielleicht auch eben Zwängen, die es gab oder Erwartungen, dass man an einer Wallfahrt eben teilnimmt, wenn man Teil einer Pfarrei ist zum Beispiel. Es gibt auch individuelle, würde ich sagen, vielleicht psychologische Motive wie Flucht aus einer familiären Enge bis hin zu ganz modernen Formen von Fernweh und Abenteuerlust oder auch Bedürfnis nach Selbstfindung. Also es gibt diese individualpsychologische Komponente, es gibt so eine Gemeinschaftskomponente, es gibt so eine politische Komponente. Ich würde sagen, die gibt es heute auch noch in einem gewissen Sinne, kommt sehr stark auf die Religion und das Milieu an, aber das findet man sicherlich auch. Genau, und dann ist man schon mal bei mindestens drei verschiedenen Schichten, die man eigentlich immer im Blick haben muss, wenn man Wallfahrt als Gesamtphänomen dann verstehen will.
Sie haben sich ja in Ihrer Forschung mit dem deutsch-französischen Grenzgebiet beschäftigt und dem Einfluss der Pilger in der Zeit der Französischen Revolution und danach. Was haben Sie denn daraus gefunden?
Ja, da geht es in meiner Doktorarbeit und in dem Buch, das dann daraus hervorgegangen ist, vor allem um das politische Gewicht der Wallfahrt in diesen Jahrzehnten um 1800 und räumlich, grob gesagt, zwischen Luxemburg im Norden und der Schweiz im Süden. Und da habe ich herausgefunden, dass Wallfahrt unter den religionspolitischen und territorialen Konflikten der Revolutionszeit schon teilweise gelitten hat, aber eben nicht nur, sondern dass katholische Gläubige durch die Wallfahrt selbst immer wieder sehr starke Zeichen setzen konnten und einen politischen Unterschied machen konnten. Und das lag daran, dass ihre Wallfahrten eben transgressiv waren. Also im Buch nenne ich das transgressive Frömmigkeit.
Was heißt das?
Das heißt, dazu muss man sich erst vergegenwärtigen, dass in dieser Zeit, also im 18. Jahrhundert, die äußeren Umstände für Wallfahrten schon definitiv sehr viel schwieriger wurden, auch in katholischen Gebieten. Und vor allem durch die Aufklärung verbreitete sich da nämlich, und zwar sowohl in der Verwaltung, staatlichen Verwaltungen, als auch in weiten Teilen des Klerus selber, ein sehr viel stärkeres Misstrauen gegenüber der Praxis Wallfahrt überhaupt. Also es hatte immer im Christentum Wallfahrtskritik gegeben, auch schon lange vor der Reformation. Aber jetzt gibt es eben eine sehr grundsätzliche Ablehnung, dass das, also teilweise eben auch im katholischen Bereich, als reiner Aberglauben abgestempelt wird, dieses Vertrauen, dass man Gnade am heiligen Ort findet. Auch das Umherwandern der Pilgernden als reine Zeit- und Geldverschwendung dargestellt wird. Und dann auch das Zusammentreffen von größeren Mengen von Menschen an den Wallfahrtsorten als unkontrollierbar, politisch subversiv. Und das heißt, Wallfahrten dann wurden als Sicherheitsrisiko gesehen. Vor allem, wenn die Leute über staatliche Grenzen hinweg reisten, was doch oft passierte und in dem Sinne auch territorial sozusagen transgressiv waren.
Wir haben mit der Reformation 1517 den Beginn der großen Kritik am Ablass, am Ablasshandel und eben auch an Wallfahrten. Und dann kommt ein Zeitalter der Religionsauseinandersetzungen mit der Aufklärung. Im späten 17. Jahrhundert kommt die Vernunft ins Spiel und man zweifelt an Gott und an den Fragen des Glaubens und des Ablasses und der Gläubigkeit und Frömmigkeit. Mit der Französischen Revolution kommt dann der säkulare Staat, also der Staat, der sich nicht mehr von Gott ableitet. Und Sie sagen, am Ende dieser Französischen Revolution hat es dann eben eine ganz große Kritik oder ein ganz großes Problem eben gegeben mit diesen renitenten Gläubigen, die hin und her laufen und überall nach Ablass suchen.
Genau, auch während der Revolution und auch schon vor der Revolution, in der Zeit der Reformen im 18. Jahrhundert, die sehr stark von der Aufklärung inspiriert waren. Also ganz konkret zum Beispiel, dass man den Leuten einfach verboten hat, über die Grenze des eigenen Territoriums überhaupt zu wallfahrten. Oder dass man dann auch versucht hat zu verbieten, Wallfahrten mit Übernachtung. Das hatte nicht unbedingt eigentlich fast nie was mit Atheismus, wie wir ihn heute sehen würden, zu tun, sondern damit, dass man eine andere Vorstellung davon hatte, was Gott sozusagen erwartet und was dann dementsprechend nicht gottesfürchtig ist, was abergläubisch ist, was verworfen werden muss als Tradition, die eigentlich keinen Sinn ergebe.
Und hat es geklappt, dieses Pilgerverbot?
Das Spannende ist, dass es eben in weiten Teilen nicht funktioniert hat und was sich daraus dann ergeben hat. Vielleicht kann ich das an einem Beispiel erläutern. Es gab 1799, also am Ende des Revolutionsjahrzehnts, eine Reihe von Marienerscheinungen, die man heute gar nicht mehr kennt, die aber in dem Jahr sehr spektakulär waren. Die gingen aus von nordöstlichen Lothringen, von einem Brunnen in der Nähe eines Dorfs im Frühjahr 1799. Und über den Sommer breitete sich das dann über die ganze Region aus. Also da waren Hunderttausende, dann setzten sich in Bewegung und es gab dann Marienerscheinungen an anderen Orten bis ins heutige Saarland, Luxemburg und Belgien. Damals gehörte das alles zu Frankreich eben. Und unter staatlichem Druck, also Mahnungen und Verbote, Armeeregimente, die Quelle der ersten Marienerscheinung einfach blockiert haben, verstärkte Patrouillen auf den Straßen durch die Gendarmerie. Das führte dazu, dass der ursprüngliche Erscheinungsort zwar weniger zugänglich wurde, aber die Leute haben es trotzdem geschafft, dass das Wasser aus dieser Quelle dann an unzählige andere Orte zu tragen. Und an denen wurden dann teilweise Wiedererscheinungen vermeldet. Und das ist dann, man war dann damit der Polizei über Monate immer wieder einen Schritt voraus und kam der staatlichen Repression sozusagen, man entzog sich dem. Und dieses Muster kehrt dann auch tatsächlich später wieder, also zum Beispiel im Kulturkampf nach der Reichsgründung von 1870, 71, wo es ja auch sehr hoch hergeht zwischen der katholischen Kirche und dann eben dem deutschen Staat, da gibt es wieder ähnliche Muster, weil es eben eine ähnliche Konstellation gibt mit dieser scharfen Frontstellung zwischen einem dem Katholizismus zumindest ziemlich feindlich gegenüber stehenden Staat und eben einer Kirche, die teilweise desorganisiert ist von den Schwierigkeiten, die aber auf der Ebene der einfachen Gläubigen sehr bereit ist zu kreativem Widerstand und auch fähig ist dazu.
Ist Wallfahren in der Zeit dann auch so eine Art ziviler Ungehorsam?
Ja, zivil vielleicht schon, wenn man mit zivil vor allem gewaltlos meint, wobei es auch gewaltsame Auseinandersetzungen gab. Also ich habe in den Quellen, an denen ich geforscht habe, auch zum Beispiel gefunden, eine Auseinandersetzung von Leuten an der französisch-schweizerischen Grenze, wo eine Gruppe einfach Gewehre dabei hatte und dann auf die Gendarmerie versucht hat zu schießen, als die an der Grenze patrouillieren wollten. Also das gab es auch. Es gab auch gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen katholischen und protestantischen Gruppen. Wenn katholische Gruppen durch protestantisches Gebiet gelaufen sind, teilweise bewusst, um zu provozieren. Also ziviler Ungehorsam hat eine sehr positive Konnotation und bei den Wallfahrten in der Zeit ist es nicht ganz so einfach. Es hat auch diese Grau- und Schattenseiten sicherlich.
Wozu hat das geführt?
Also in dem Zeitraum um 1800 würde ich sagen, es hat vor allem dazu geführt, dass für den in der Zeit doch relativ bedrängten Katholizismus neue Muster des religiösen und eben auch politischen Ausdrucks gefunden wurden. Und die waren vor allem defensiv, würde ich sagen, ja, eine defensive Abgrenzung.
Gucken wir auf die Moderne, auf die Zeit heute. Es gibt ja wieder ganz viele Pilger und Wallfahrer. Ich habe mal geguckt, in Santiago de Compostela waren noch nie so viele Pilger wie im vergangenen Jahr und in diesem Jahr auch. In Assisi gibt es in diesem Jahr ebenfalls Pilgerrekorde. In Rom im vergangenen Jahr war das heilige Jahr. Es gab Pilgerrekorde. Also es gibt ganz offensichtlich sehr, sehr viele Menschen, die zu den heiligen Städten gehen, aber ganz viele nicht aus religiösen Motiven. Warum machen die das?
Ja, also bei Santiago de Compostela, das ist vielleicht der interessanteste Fall, wo man auch tatsächlich, glaube ich, von einer Renaissance des Wallfahrens in jüngerer Zeit sprechen kann. Also das Pilgern nach Rom, das war nie tot. Das war eigentlich durchgängig eine große Sache. Aber bei Santiago ist es tatsächlich sehr stark angestiegen in den letzten Jahrzehnten. Und das erklärt sich meines Erachtens aus einer Kombination von zwei Faktoren, die wieder ganz unterschiedlich sind, nämlich zum einen der europäische Einigungsimpuls. Und da muss man daran erinnern, dass Spanien ja bis sehr lange noch eine Diktatur war und der EU auch erst 1986 beigetreten ist. Und dann zum anderen dieser postmodernen spirituellen Kultur von sich selber finden wollen, nach spiritueller Authentizität mehr zu suchen als nach klassischer religiöser kirchlicher Bindung, also sich rausziehen aus dem Stress der Welt und der sozialen Einschränkungen. Und dafür würde ich sagen, ist immer noch am berühmtesten oder steht noch am berühmtesten, dass ich bin dann mal weg von Happe Kerkeling, auch wenn es jetzt auch schon wieder 20 Jahre her ist.
Und was unterscheidet das Pilgern von heute dann am Ende von einem ausführlichen Wanderurlaub?
Ja, da würde ich sagen, ist tatsächlich noch die kulturell geteilte und vermittelte spirituelle Bedeutsamkeit entscheidend. Also zum Beispiel der Jakobsweg oder das Netz der Jakobswege Richtung Santiago de Compostela unterscheidet sich zwar oberflächlich jetzt nicht furchtbar von anderen europäischen Fernwanderwegen, aber was den Unterschied ausmacht, ist tatsächlich noch der Hauptantrieb, mit dem man sich auf den Weg macht. Also ob man sich etwas erhofft, dass man irgendwie als spirituelle Erfüllung oder religiöse Gnade bezeichnen würde. Ich würde sagen, das ist bei Santiago eben in einem Maße und einer Qualität der Fall, wie das vielleicht nicht ist bei anderen Wanderurlauben.
Und welche Rolle spielt es, dass man ein gemeinsames Ziel hat, dass man am Ende eben in der Jakobskirche steht und unter diesem riesigen Weihrauchfass den Ablass bekommt, an den ja kaum noch jemand glaubt, aber der eben der Endpunkt einer jeden Wallfahrt nach Santiago de Compostela ist?
Genau, ich würde auch sagen, das spielt tatsächlich eine Rolle, auch wenn man selber vielleicht nicht mehr daran glaubt, weil es eben trotzdem als Ritual noch eine Art von Geltung und Bindung vermittelt.
Also nehmen wir mal an, ich hätte 6 Wochen Urlaub und würde mir vornehmen, nach Santiago de Compostela zu gehen. Habe ich dann am Ende eine andere Form von Erholung, als wenn ich 6 Wochen eine Südostasienreise mache oder 6 Wochen in der Uckermark auf einem Bauerngehöft sitze und auf den See gucke?
Das kommt darauf an, was Sie dann für spirituelle Erfahrungen beim auf den See gucken haben. Also Sie müssen es ausprobieren. Ich würde sagen, kulturell sind die Muster bei Santiago schon da, an die man dann als Individuum anknüpfen kann, um sich eben ein Erlebnis zu verschaffen oder ein etwas einfach zu erleben, was man dann als spirituell versteht. Muss natürlich nicht heißen, dass man in Südostasien oder in der Uckermark nichts Spirituelles erleben kann.
Was machen Sie denn dieses Jahr im Urlaub?
Keine Wallfahrt, aber doch immerhin einen Besuch in einem sehr katholischen Land, nämlich Irland. Und da bin ich auch schon gespannt und werde sicherlich die eine oder andere Kirche auch besichtigen.
Wunderbar, Dankeschön, Herr Haare.
Vielen Dank an Sie, Frau Weidenfeld.
Und Ihnen wünsche ich schöne Ferien. Tonspur Wissen macht allerdings noch keine Sommerpause. Ich danke Ihnen und euch allen fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin, Ihre und eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.